Herzlich willkommen zu einer nächsten und doch etwas neuen Episode vom Fitnessstudio Innova Podcast. Einmal natürlich im Audioformat, wie ihr es kennt, und das erste Mal sogar hier mit Live-Bild als Premiere. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir das Format hier weiterführen. Und als erstes habe ich mir hier stabile Verstärkung geholt. Kevin, erstmal danke für deine Zeit. Herzlich willkommen. Schön, dass wir so schnell nach der FIBO hier das organisieren konnten. Wer bist du? Was tust du? Die übliche Vorstellungsrunde am Anfang. Lass einfach mal was hören.
Jawohl. Erstmal, ja, vielen lieben Dank, dass ich hier heute mich vorstellen darf oder beziehungsweise was wir mit der DKKA machen. Da sind wir auch schon mit dem Thema, was ich mache, denn mein Name ist Kevin König, Mitgründer und Geschäftsführer der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie mit dem Ziel, mehr Qualität und mehr Kompetenz in die deutsche Fitnessbranche zu bringen. Das ist so das, was wir uns grob als Ziel gesetzt haben. Und wie wir das machen, darüber wollten wir heute ja mal eine Runde sprechen.
Wie sieht es mit deinem sportlichen Background aus? Wann ging es los? Wie bist du dazu gekommen? Und so weiter.
Ja, im Prinzip angefangen hat es damit, dass meine Mutter mich zum Sport gezwungen hat. Denn ich war ein absoluter Computer-Nerd. 8 bis 16 Stunden am Tag durchschnittlich gezockt. Ich kam von der Schule und das Erste, was ich gemacht habe, Schulranzen in die Ecke oder Rucksack und Computer an. Und ja, dann habe ich mit der Zeit auch einige Probleme entwickelt. Das heißt, ich war super untergewichtig, 1,74 Meter und so 52 Kilo. Also wirklich hier so ein kleiner Finger. Ja, und mit der Zeit auch ordentlich Rückenprobleme bekommen durch diese ganze Geschichte. Ich meine, untertrainiert, unterbelastet und ja, immer in ganz komischen Positionen den ganzen Tag gesessen. Hat dem Körper nicht so gefallen und irgendwann kam ich nach Hause und meine Mutter hatte mir dann Maustastatur, Stromkabel weggenommen und meinte so, wir fahren jetzt mal wohin.
Oh, das ist hart.
Ja, das heißt, ins Auto gesetzt, sind wir irgendwo hingefahren, waren in so einem Parkhaus. Was will sie hier mit mir, ne? Dann hat sie das mit dem Fitnessstudio schon alles geklärt gehabt, hat mich dort angemeldet und die hatten die Anweisung, dann dementsprechend, wenn meine Mutter da anruft, ihr Auskunft zu geben, ob ich mein Trainingsprogramm wirklich vernünftig durchgezogen hatte. Und erst dann habe ich für den Tag Maus, Tastatur, Stromkabel wieder gekriegt. So, was denkst du, wie oft ich von heute auf morgen beim Sport war? Ja, also wirklich, von null Sport zu 6-7 Mal die Woche von heute auf morgen. Und dann habe ich super schnell gemerkt, meine Rückenschmerzen sind weggegangen, ich habe einen vernünftigen Appetit bekommen, ich habe zugenommen. So diese ganzen Probleme, die ich hatte, die sind weggegangen. Und dann, eigentlich wollte ich damals also Programmierer, Entwickler werden, wollte in die IT gehen und habe dann aber gemerkt, boah, wenn mir das hilft, diese ganzen Probleme wegzubekommen, dann will ich anderen Menschen auch damit helfen, diese Probleme in den Griff zu bekommen oder einfach zu mehr Lebensqualität zu kommen. Und so ist dann im Prinzip der Gedankengang gekommen oder entstanden, ja, ich möchte Fitnesstrainer werden. Ich wollte eigentlich mal in die Physio-Richtung gehen, aber ist dann doch Trainer geworden und muss sagen, bin ich auch froh drüber.
Krasse Sache. Also in Teilen muss ich mich, erkenne ich mich da tatsächlich wirklich wieder. So ab dem Moment, wo man einmal drin war, bei mir war es eher so, erst früher Kampfsport gemacht, der Verein hat sich aber dann leider Gottes aufgelöst, was ich sehr, sehr schade fand, weil man hat mir damals wirklich Spaß gemacht. Irgendwie wollte ich dranbleiben, habe mir dann bei meinen Eltern im Keller irgendwie einen Sandsack aufgehangen, habe davon 3 Stück kaputt getreten. Das war dann irgendwann ziemlich nervig, also nicht für mich, sondern eher für meine Eltern. Und dann habe ich mir, also wirklich, so, ich glaube, einfacher und klischee-mäßiger geht es, glaube ich, gar nicht mehr, aus dem Otto-Katalog so eine Basic-Hantelbank bestellt und habe da dann quasi angefangen, so im Keller zu pumpen, bis mich dann wirklich ein Kumpel mal auch ins Fitnessstudio mitgeschleppt hat sozusagen und ab dem Punkt war bei mir so Game Over. Das war so ein Flash wie ein kleiner Junge vorm Weihnachtsbaum, der gesagt hat, jo, das ist es und du am Anfang an so, das ist das, was ich für den Rest meines Lebens einfach machen will, also hobbymäßig. Da war natürlich noch überhaupt nicht die Idee, so in irgendeiner Form da einen Job draus zu machen. Es war einfach nur Spaß am Training. Kannst du dich daran erinnern, wie damals so deine Trainingseinweisung oder wie die Trainerqualität so deiner Einschätzung nach damals war?
Aus heutiger Sicht muss ich sagen, das war katastrophal. Derjenige, der mich damals eingewiesen hatte, habe ich später auch festgestellt oder erfahren, hatte selber auch gar keine Trainerausbildung, sondern war in dem Moment gerade selber noch Sportstudent und ja, hat im Prinzip nur das durchgeführt, was vom Fitnessstudio an Standardtrainingsplan an alle Kunden am Anfang rausgegeben wurde. Das heißt, es gab dann so Vorgaben, wenn du einen Kunden hast, der hat das Ziel Muskelaufbau, dann kriegt er diesen Trainingsplan. Ne? Wenn jemand sagt, der möchte Kraftausdauer verbessern, kriegt er diesen Trainingsplan. Da waren auch immer die gleichen Übungen drauf für alle Leute. Ja, und ich sag mal, in dem Sinne, ich weiß jetzt, dieses theoretische suboptimale Training war für mich damals auch ausreichend, hat erstmal gereicht, aber es wäre auch besser gegangen. Ne? Und mir wurde auch vieles erzählt, ja, wo ich aus heutiger Sicht denke, da hätten gefährliche Nocebos draus werden können, wie zum Beispiel einer Rückenstreckermaschine. Ja, du darfst den Rücken nicht einrunden, der Rücken muss ganz, ganz gerade bleiben, sonst kannst du einen Bandscheibenvorfall kriegen und sowas. Ne? Wo man aus heutiger Sicht ja weiß, das ist Quatsch. Ne? Also ergibt physiologisch, biomechanisch überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, solche Sachen. Aber wenn du solchen, also wenn du Trainingsanfängern sowas erzählst, die können ja Ängste entwickeln, irgendwie, was weiß ich, sich mit einem Rücken mal zu belasten. Ne? Also ich bin froh, dass solche Nocebos bei mir damals nicht entstanden sind. Ich habe wahrscheinlich nach der Trainingseinheit schon vergessen, dass der mir das erzählt hatte oder wie auch immer. Ne? Ja, aber ja, sowas zum Beispiel. Ne? Also dann einfach im Nachhinein zu erfahren, ja okay, der hat eigentlich gar keine Trainerausbildung.
Das war zu meiner Zeit tatsächlich Standard.
Ja, na gut, ich gehe mal davon aus, bei dir war es ja ein, zwei Tage länger her, ne? Da gab es ja so viele Trainerausbildungen noch gar nicht.
Da war es grundsätzlich so, der breiteste war der Trainer.
Ja.
Und der hat ja dann logischerweise auch nur aus seiner Sichtweise erzählt, was du machen musst. Und dann lief da natürlich nicht nur einer rum. Und dann war das so, innerhalb von einer Woche haben dir drei Leute erzählt, was du machen sollst, aber die Sachen waren mehr oder weniger so komplett unterschiedlich. Also ich weiß das bei mir, der Erste, der meinte, ja, was, als damals, ich bin mit 17 das erste Mal irgendwie ins Studio, ja, was willst du machen? Ja klar, du willst aufbauen, du willst Muskeln haben. Und der Erste, der dann kam und meinte, ja, du musst erstmal abnehmen. Also quasi erstmal Diät machen, Körperfett runter und dann quasi sauber aufbauen. Null Plan von gar nichts gab. Okay, was muss ich denn dafür machen? Ja, du musst erstmal ohne Ende Cardio machen. Damals auch nur so mindestens mal eine Stunde Cardio am Tag und Diät und dies und jenes. Fand ich natürlich so faul, wie ich damals war. Also Ausdauertraining mag ich heute noch nicht. Maximal uncool. Zwei Tage kam der Nächste. Ja, was willst du machen? Dem die gleiche Story erzählt. Der Typ hat dann gesagt, ja geil, du musst einfach schwer trainieren, ballern und essen. Die Idee fand ich dann besser, persönlich. Und der Dritte hat ja wieder eine andere Story erzählt. Und ich glaube, ich habe mir das 14 Tage angeguckt und dann war bei mir quasi schon so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, Schluss, Time out, jetzt will ich wissen, warum. Warum
genau
erzählt
das Gleiche
der,
war bei mir
der
auch.
Erste, warum sagt der Erste, ich muss erst abnehmen, der Zweite sagt, hau dir quasi alles in die Futterluke, was du in die Finger kriegen kannst und der Dritte kommt mit einer komplett anderen Story. Und der Erste sagt dir, du musst 20 Wiederholungen machen, der Nächste sagt dir, du musst 10 machen und der andere sagt, mach irgendwie 5x5 oder was weiß ich nicht, für einen Kram. Wie gesagt, Moment mal, da gibt es da irgendwie andere Ansätze, andere Möglichkeiten. Und jetzt will ich aber wissen, warum muss ich denn wie was machen? Und bin dann direkt also in die erste Bücherei gerannt. Mein erstes Buch werde ich nie vergessen, Andreas Bredenkamp, Trainieren im Sportstudio. Das Ding habe ich an einem Tag quasi inhaliert, weil ich einfach wissen wollte, warum, wieso und weshalb. Hey. Und du hast gerade schon gesagt, bei dir war es jetzt ähnlich.
Ja, genau. Auch diese Verwirrung, die im Prinzip durch diese unterschiedlichen Aussagen kam, das hat mich so dermaßen genervt, dass ich dann angefangen habe, mich selber mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen. Weil du hast 5 Trainer gefragt und du hast 10 verschiedene Meinungen gekriegt. Und das ist ja heute noch genauso. Selbst wenn du innerhalb eines Studios alle Trainerinnen und Trainer dort mal zu einer bestimmten Thematik fragst, ja, so, da hörst du immer was Unterschiedliches. Da kommen wir ja später nochmal zu der Problematik, warum das so ist. Aber das ist mir so dermaßen auf die Nerven gegangen, dass ich dann gesagt habe, okay, ja, ich frage die gar nicht mehr, sondern ich versuche selbst, mir das Ganze fundiert jetzt irgendwo anzulernen oder anzulesen. Und Ja, so habe ich dann erstmal angefangen vom damaligen Team Androforum, was ja jetzt vor kurzem leider irgendwie abgeschaltet wurde. Ja, also Rest in Peace an der Stelle. mich da erstmal zu belesen, dann irgendwelche sportwissenschaftlichen Publikationen mich dort einzulesen und zu gucken, was es da in der Richtung gibt. Auch diverse Bücher besorgt. Also alles gelesen, was ich irgendwie in die Finger gekriegt habe, um dann irgendwie festzustellen, dass nur ganz wenige Aussagen von dem, was Trainer damals so getätigt haben, dass das irgendwie übereingestimmt hat mit dem, was auch tatsächlich in den Büchern oder allgemein in der Literatur so drin stand. Ganz viele Dinge einfach, weiß ich nicht, was ich sagen soll, wie aus dem Finger gesaugt waren. Also als hätte man sich da irgendwelche Erklärungsmodelle spontan überlegt oder was weiß ich. Ich kann es nicht sagen. Also es klang damals alles sehr, sehr komisch teilweise und nicht ansatzweise übereinstimmend mit dem, was in der Literatur stand. So, und an dem Punkt war mir dann schon klar, okay, ja, ich muss eine Trainerausbildung machen. Und damit wurde es aber auch nicht besser.
Okay, was hast du gemacht?
Eine B-Lizenz habe ich dann damals gemacht und habe die dann angefangen. Und vorher auch schon eine Ausbildung begonnen zum Sport- und Fitnesskaufmann. Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung, rückblickend 3 Jahre komplette Zeitverschwendung. Sportfachlich nichts wirklich dazugelernt. Teilweise war es in der Berufsschule so, dass ich mich dann da an die Tafel gestellt habe, weil das Wissen, was wir in den Lehrbüchern hatten, auch nicht mal der neuesten Literatur entsprach, also zum damaligen Zeitpunkt, auch wirklich schon veraltet war. Ja, und mein damaliger Lehrer, den ich in den ersten 1-2 Jahren in der Berufsschule hatte, auch nicht so in der Thematik drin war. Hat auch selber nicht wirklich viel Krafttraining gemacht.
Habe ich quasi den nächsten Flashback. Es war bei mir tatsächlich beim Abitur so, dass ich meinem Sportlehrer noch Input gegeben habe, beziehungsweise dem noch erzählt habe, was Trainingslehre und so weiter angeht, was Sache ist. Aber interessant, also du hast eine B-Lizenz gemacht, Sport- und Fitnesskaufmann, wurde danach nicht besser und dann kam die Idee zu sagen, da muss man was machen.
Nee, die Idee, die kam erst viel später. Ich bin jetzt seit, 2011, bin ich fertig mit der Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung. Und davor die B-Lizenz und so weiter gemacht. In der Zwischenzeit noch ganz viele weitere Trainerausbildungen. Und jetzt vor 4 Jahren, 2018, da kam dann die Idee, nach ganz, ganz vielen enttäuschenden Fortbildungen, die ich bis dahin gemacht habe. Und bei uns im Gründerteam, war das im Prinzip auch genau die gleiche Erfahrung, die die anderen gemacht haben, dass wir uns irgendwann gesagt haben, okay, das kann nicht so weitergehen. Wir müssen was anderes machen. Dann haben wir mal die Köpfe zusammengesteckt und haben uns gefragt, okay, mal angenommen, wir würden jetzt heute nochmal bei Null anfangen. Was müsste in so einer Trainerausbildung alles drin sein? Was müsste die alles an Themen abdecken und in welcher Tiefe? Damit man, wenn man damit durch ist, auf jeden Fall eine breite und auch fundierte Basisausbildung hat, mit der man wirklich was anfangen kann. Im ersten Durchgang alle Infos, die wir dann zusammengetragen hatten, da wäre ein 3-jähriges Studium draus geworden. Da haben wir dann auch erstmal noch ein gewisses Pensum abgespeckt, so bei Themenbereichen, wo wir dann eben festgestellt haben, Mensch, das sind so Sachen, die braucht man vielleicht bei, was weiß ich, bei jeder 30., 40., 50. Person oder sowas. Das sind so ganz oft Sonderszenarios. Das haben wir rausgenommen und am Ende sind jetzt unsere Regelstudienzeit oder Regelausbildungszeit sind immer so 12 bis 18 Monate. Eher 18 als 12.
Okay, krass. Also als erstes, was ich total feier, was ich mega geil finde, ist dieses Zero-Based Thinking. Also sich quasi erstmal so ein komplettes weißes Blatt Papier zu nehmen und zu sagen, okay, wir versuchen nicht irgendwelche am Markt befindlichen Produkte irgendwie zu verbessern, umzudrehen und zu tunen oder was weiß ich nicht, sondern man fängt wirklich so von null an mit einem weißen Blatt Papier. Richtig cool. Aber jetzt nochmal die Frage zu dem Ansatz. Also ihr habt quasi im Team das festgestellt, dass das, was ihr hattet oder was ihr an ja, enttäuschenden Ausbildungen quasi durchlebt habt, nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber wo war denn der Referenzpunkt? Also um etwas festzustellen, verstehst du, worauf ich raus will? Um etwas festzustellen, dass irgendwas nicht optimal funktioniert, brauche ich eine Referenz.
Ja.
Wo habt ihr die denn hergeholt?
Die Referenz waren im Prinzip unsere Erfahrungen im Traineralltag. So dieses, okay, ich arbeite jetzt hier mit Menschen und die haben diese Probleme. Und um diese Probleme lösen zu können, brauche ich aber diese und jene Fähigkeiten. Die wurden mir in meinen Trainerausbildungen nicht vermittelt.
Und
dann haben wir mit der Zeit festgestellt, dass es nicht nur uns so geht, sondern ganz, ganz, ganz vielen anderen Trainerinnen und Trainer da draußen auch, die auch etliches an Fortbildungen, Lizenzen etc. gemacht haben. Und ich meine, das kann ja in dem Sinne dann kein Zufall sein. Also nicht, dass das jemand beabsichtigt hat. Sagt ja niemand, okay, wir gehen jetzt an den Markt und machen hier bewusst schlechte Ausbildungen. Das macht ja keiner. Aber die Ausbildungen gehen scheinbar oft an den tatsächlichen Bedürfnissen, also am Praxisbedarf vorbei. So, und irgendwann haben wir für uns die Feststellung gemacht in vielen Dingen, die wir gesehen haben. Also wir haben die ganzen Ausbildungsunterlagen, die wir selber bekommen haben, die haben wir uns alle mal angeschaut und haben dann festgestellt, dass die oftmals ein Problem aufweisen. Und das ist ganz oft, es wird oftmals primär Methodenwissen vermittelt, aber viel zu wenig Prinzipienwissen. Und wenn ich aber gewisse Prinzipien nicht verstehe, kann ich nicht beurteilen, welche Methodik in welcher Situation für welche Person am geeignetsten ist. So, und das, erst wenn man in vielen Bereichen die wichtigen Prinzipien verstanden hat, erst dann hat man so eine Art Universalkompetenz für diesen Bereich, in dem wir arbeiten, entwickelt, mit dem man noch wirklich viel anfangen kann. So, und wenn man das nicht hat, wenn man nur das Methodenwissen hat, ohne die zugrunde liegenden Prinzipien zu verstehen, dann ist es oftmals, ich nenne es jetzt mal nur so ein Nachquasseln dessen, was man gelehrt bekommen hat, ohne tatsächlich das verstanden zu haben. Und das ist es, was oftmals dazu führt, dass Pauschalaussagen oder Absolutaussagen getätigt werden, ohne auf einen entsprechenden Kontext einzugehen. Wie die Aussage, also wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ja, was muss ich machen, um Muskeln aufzubauen? Das ist meine Antwort, ja, kommt drauf an. Ne? Erzähl mir erstmal was zu deiner Person. So, ne?
Ja, hundertprozentig. Eben. Du kannst eben keine Pauschalaussage treffen, genauso wie ein simples Kaloriendefizit nicht unbedingt das Thema ist, wenn man abnehmen will. Und wobei ein Defizit ist ja auch immer noch, kann ja so oder so aussehen. Also es fehlt tatsächlich hier an dem Kontext. Also kann ich zu 100% unterschreiben. Jetzt gibt es ja die Aussage, oder beziehungsweise haben wir seit dem Lockdown, oder mir ist es zumindest so aufgefallen, dass das immer wieder vermehrt auch aus den Studios kommt, Fitness muss wertiger werden. Siehst du die Ausbildung da inkludiert?
Absolut, absolut.
Also auch vom Wert, von der Qualität her?
Ja, absolut. Also da muss man auch den Gesamtkontext wieder betrachten. Also im Sinne, was muss da wertiger werden? Die Kundenerfahrung an sich muss wertiger werden. Das heißt, Fitness muss weg von diesem Image Muckibude. Das muss hin zu einem Lifestyle-Ding werden. Die Menschen müssen verstehen, dass es wirklich der Gesunderhaltung dient, wenn man regelmäßig seinen Körper, seine Muskulatur, sein Herz-Kreislauf-System trainiert. Das heißt, wenn die Leute ins Studio gehen, das muss einfach eine positive Erfahrung für die Menschen sein. Und das vom Ambiente her, davon, wie man dort begrüßt wird, wie das Ganze aussieht. Das heißt, die Leute müssen sich dort wohlfühlen und die müssen sehen, okay, das bringt was. Aber das bringt auch was, ohne dass ich mich dabei jetzt wirklich, ich sag mal in dem Sinne, tot mache oder sowas. Also ja, das Training muss anstrengend sein. Wenn Training nicht anstrengend ist, dann hat es keinen Effekt. Außer wir reden jetzt mal von Low-Intensity Steady-State Cardio. Das muss nicht anstrengend sein, hat aber dann trotzdem einen Effekt. Aber wenn wir jetzt von Krafttraining reden, dann muss eine gewisse Anstrengung rein. Aber wenn jetzt ein Anfänger kommt, dann muss ich den hier erstmal an dieses Thema heranführen und kann nicht den genauso trainieren oder dem das gleiche Training geben, die gleichen Anforderungen, wie jemand, der schon über Monate oder Jahre hinweg trainiert hat und weiß, wie es sich anfühlt, sich auszubelasten, wie es ist danach, gegebenenfalls auch mal, wenn man sein Training umgestellt hat, ungewohnte Belastungen zu machen und einen teilweise auch, ja, erstmal sehr unangenehmen Muskelkater zu haben. Ne? Und damit all das zusammenkommt, braucht es auch an dieser Kontaktstelle, also Kontaktstelle Mensch, der Mitarbeiter im Studio, der braucht eine vernünftige Ausbildung, die ganz viele Dinge umfasst. Das heißt, nicht nur das Sportfachliche, sondern auch Kommunikation, Empathie, solche Dinge, die gehören da alle mit rein. Weil was bringt's dir, wenn du sportfachlich irgendwo der Beste bist, aber Fachidiot schlägt Kunde tot, mit dem Kunden da gewisse Dinge tust oder machst, die für den in dem Sinne, ich sag mal jetzt, die interessiert den Kunden nicht, wenn du ihm erzählst, wie ein Muskel aufgebaut ist oder irgendwelche anatomischen Fakten oder was weiß ich, oder ihm erklären willst. Warum machen wir das jetzt? Manche Kunden interessiert es, ja, den kannst du es erzählen, musst es aber auch so erzählen, dass sie es verstehen. Ne?
Es ist ja genau wie Marketing. Ich möchte eine Lösung. Ich habe ein Problem und ich brauche dafür im Endeffekt eine Lösung. Ich muss erstmal jetzt zwangsläufig gar nicht wissen, wie die funktioniert. Ich will es ja auch nicht selber machen, weil dann könnte ich ja studieren gehen und könnte mir das ja selber irgendwie aneignen, sondern ich möchte ja einen, der mir übertrieben gesagt jetzt einfach mal stumpf und basic und simpel sagt, mach das. Ja, genau wie man bei mir oder bei uns früher so, geh hin, mach 20 Wiederholungen, mach die und die Übung, mach Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, das machst du für ein halbes Jahr, ist vernünftig und dann wird was passieren. So.
Mhm.
Aber eben, wie du schon sagst, man, also sehr, sehr viele machen eben die Rechnung ohne den individuellen Menschen. Und da funktioniert eben nicht one size fits all, sondern da braucht man dann wirklich umfassendes Wissen, natürlich auch dann dementsprechend die Praxis, warum das so ist. Würdest du trotzdem sagen, auch im Hinblick auf dieses Thema Wertigkeit, dass so eine Ausbildung auf jeden Fall sein muss, um, naja, sagen wir es jetzt mal ganz einfach platt ausgedrückt, den Otto Normalo zu trainieren? Ich meine, jetzt bin ich mal für eine Sekunde fies. Wenn jemand ins Studio kommt, also dieser absolute Couch-Potato oder von mir aus auch jemand, der in deiner Situation war, vielleicht ein jüngerer Mensch, 25, 26, vielleicht entweder wie bei dir untergewichtig oder übergewichtig, weil er sich neben 10 Stunden World of Warcraft einfach nur Chips und Cola reinpfeift. Da muss ich jetzt kein Harry Potter zu sein, für sein, um mit dem was Vernünftiges anstellen zu können. Der muss ja einfach nur Muskeln bewegen, der muss Kalorien verbrennen, der muss sich bewegen. Warum trotzdem eine ja doch so intensive Ausbildung, wenn diese Masse, sage ich mal, an Menschen, die vielleicht ein höher professionalisiertes Training bräuchten, noch gar nicht so groß ist? Weil ich glaube, es geht ja viel mehr darum, erstmal die Leute in die Studios zu kriegen oder zu aktivieren, die noch nicht da sind. Und die haben ja wahrscheinlich zum größten Teil in ihrem Leben doch noch nie in irgendeiner Form Sport gemacht.
Genau. Ja, also was das angeht, da sind wir auch bei dem Thema, also zum einen trainingswissenschaftlich, was mache ich dann mit dieser Person? Wie steuere ich die Belastung, ne, um diese Person überhaupt erstmal das Thema heranzuführen und nicht daran zu gehen, ich kann diese Person genauso trainieren wie jetzt jemand, der Bodybuilding machen möchte. Das heißt, dort das Ganze in einen sinnvollen Kontext setzen zu können.
Das ist klar.
Der nächste Punkt ist, diese empathischen und kommunikativen Fähigkeiten. Da kommt jemand ins Studio, der noch nie in so einem Studio war, und dann überhaupt diese Person erstmal auf dieser emotionalen Ebene abzuholen, vielleicht zu erkennen, was hat diese Person für Ängste oder wie auch immer, um das mal mit einem Kunden von mir, der so ein bisschen das Schema passt, was du gerade beschrieben hast, um das mal darzustellen. Das war jemand, der hatte starkes Übergewicht, der war noch nie vorher im Fitnessstudio drin, war auch riesiger Computer-Nerd und ja, der kam mit so vielen Gedanken und Vorstellungen davon, wie das im Fitnessstudio vielleicht ist, dahin, also was die Leute über ihn denken würden. Ich nenne die Begrifflichkeiten jetzt mal nicht, was er mir dann irgendwann geschildert hat, aber sowas zum Beispiel. Also der kam da rein. Du hast, genau, du kannst dem, also der hat sich wirklich unwohl gefühlt und da ging es gar nicht darum, ihm jetzt irgendeinen Trainingsplan zu schreiben, sondern mein Job an der Stelle war erstmal zu sagen, Mensch Tim, komm mal her, ich sehe, du fühlst dich hier gerade noch nicht so richtig wohl, ne? Kann es sein, dass du vielleicht dieses oder jenes denkst oder wie auch immer? Und dann hat er das auch bestätigt und meinte so, ja, ich weiß gar nicht, wie das hier ist, was die Leute mit mich denken, die sehen hier alle so fit aus, die gucken mich doch bestimmt alle an. Also mittlerweile ist ja dieser Begriff der Gymtimidation da entstanden, dass Leute einfach, sich ganz komische Gedanken darüber machen, was andere über sie denken könnten oder wie auch immer. Und mit dem habe ich zum Beispiel am Anfang gar keinen Trainingsplan gemacht. Also das, was sportfachlich für ihn vielleicht sinnig gewesen wäre, komplett ignoriert und gesagt, okay, Tim, weißt du was, komm her, ganz simple Geschichte, weil er auch so ein super unsicherer Typ war. Er hatte auch Angst, was falsch zu machen und sich vor anderen Leuten dazu blamieren. Guck mal, was hältst du denn davon die ersten 2-3 Wochen? Du setzt dich jetzt erstmal hier nur aufs Fahrrad. Ich zeig dir ganz genau, wie du das Fahrrad einstellen musst. Und du hast nichts anderes, außer hierher zu kommen und setzt dich mal so 10, 20, 30 Minuten auf das Fahrrad, bewegst dich ein bisschen, guckst einfach mal dir die Leute hier so an. Na? So, und das hat er auch gemacht.
Also du hast ihn quasi die ersten Tage, wie ich nur beobachte, mal die Leute machen so ein bisschen People-Watching, kommen erstmal an und fahr erstmal ein bisschen Fahrrad.
Genau, richtig. Und an dem Tag, wo ich ihm gesagt habe, was er da machen soll, haben wir auch schon den nächsten Termin vereinbart. Und beim nächsten Termin hat er mir dann auch gesagt, Mensch, die Leute hier sind ja total freundlich, die grüßen mich, die haben mir gesagt, dass sie total cool finden. Dass ich jetzt hier was für meine Gesundheit mache und so weiter. Also es war halt auch ein familiäres Studio. Und sowas zum Beispiel, wenn ich ihm am Anfang direkt einen Trainingsplan gegeben hätte, was weiß ich, mit 5, 6, 7 Übungen oder sowas, an irgendwelchen Geräten, wo er irgendwas einstellen muss und wie auch immer, seine Angst oder diese Hürde, wirklich zum Training zu gehen und das durchzuziehen, wäre viel zu groß gewesen. Das heißt, bevor er überhaupt das Studio betreten hätte, hätte er sich schon Gründe gesucht, warum er an dem Tag nicht dahin geht. So, und ja. In dem Moment, wo er wusste, okay, ich gehe dahin, ich setze mich auf das Fahrrad, ich kann nichts falsch machen, ich drücke da 2 Knöpfchen, fahre eine halbe Stunde, gucke mir die Leute an und düster wieder nach Hause, das war für ihn in dem Moment so eine geringe Hürde, dass es für ihn super easy war, dahin zu kommen, sich erstmal mit dieser ganzen Situation anzufreunden, festzustellen, das, was er gedacht hat, ist ja alles gar nicht eingetreten. Und dann war er auch offen dafür, überhaupt ein Training in der Form, wie es sinnvoll war, durchzuführen. Sowas zum Beispiel. Ne? Und hat dann eben auch festgestellt, wenn er mal was nicht wusste, er bekommt Hilfe. Er bekommt nicht nur Hilfe vom Trainerpersonal, sondern er bekommt auch Hilfe von den Leuten, die dort trainiert haben. Ne? Also weil die Leute sich untereinander dort auch supportet haben. Und sowas zum Beispiel. Ne? Oder auch, weil deine Frage darauf abgezielt hat, braucht man das im Studio, eine so hochwertige Ausbildung, eine so umfassende Ausbildung? Ja, weil du hast ja nicht nur die Couch-Potatoes da. Wenn du als Personal Trainer arbeitest, kannst du dir ja dein Klientel aussuchen. Du kannst sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt nur auf Couch-Potatoes. Dann brauchst du vielleicht keine krasse sportfachliche Ausbildung. Aber wenn du angestellt im Studio als Trainer arbeitest, dann musst du eine riesige Bandbreite an Leuten, die dort ins Studio kommen könnten, bedienen können. Und da kann es ja nicht nur sein, dass der eine Trainer nur mit diesen Leuten umgehen kann und der nächste Trainer oder Trainerin kann nur mit diesen Leuten umgehen. Das wäre absolut unpraktikabel. Und deswegen sage ich, jeder, der in einem Fitnessstudio arbeitet, sollte eine breite Basis und ein solides Fundament an Ausbildung besitzen, wo viele fachliche Bereiche abgedeckt sind. Was eben auch das Kommunikative angeht.
Unterschreibe ich hundertprozentig, weil ich glaube, da ist tatsächlich an der Stelle wirklich mal nicht Schema F gefragt, sondern einfach auch mal ein bisschen Flexibilität. Und bei vielen, ich sehe es ja im Discount-Bereich, also da ist es ja super krass, die haben ihr Schema F und können oder dürfen ja auch eigentlich gar nicht mehr von diesen Sachen abweichen. Was mich aber jetzt zur nächsten Geschichte bringt, und das ist nämlich genau dieses Thema, ja, dieser Empathie, der Kommunikation, sich erstmal auf die Leute einzustellen, die Leute abzuholen, Ängste zu nehmen, das lernt man ja nirgendwo. Bringt ihr das den Leuten bei oder ist das Teil eurer Ausbildung, genau diese Hürde zu nehmen und sich dafür daraufhin dann eben auch abzugrenzen oder abzuheben?
Auch das ist ein Teil unserer Ausbildung. Und gerade dieses Jahr werden wir das Thema Kommunikation, also Gesprächsführung an sich, oder psychologische Faktoren noch viel mehr in den Fokus rücken. Das heißt, dieser Teil der Ausbildung wird dieses Jahr nochmal weiter ausgebaut, weil wir einfach gemerkt haben, dass das einfach noch viel wichtiger ist, um die Compliance, also die Umsetzungswahrscheinlichkeit, noch weiter zu verbessern. Denn ganz oft ist es ja so, dass gerade wenn Leute so ein bisschen in der Fitnessbranche unterwegs waren, haben sie ja das erlebt, was du vorhin beschrieben hast. So dieses, man fragt drei verschiedene Leute, man kriegt zig verschiedene Meinungen, was total verwirrend ist. Und wenn du dann der Vierte in dieser Reihe bist, du musst ja erstmal wissen, wie gehst du damit um, wenn die Person dir sagt, ja okay, ich weiß ja gar nicht, ob das, was du mir jetzt erzählst, ob das wirklich stimmt, weil die anderen drei vor dir, die haben mir ja schon was ganz anderes erzählt. Ja? Wie gehst du damit um? Wie kannst du das sprachlich, wie kannst du sprachlich damit umgehen, dass diese Leute dir dann auch tatsächlich zuhören und wissen, okay, da kommt jetzt tatsächlich was Fundiertes und nicht einfach nur die nächste weitere unfundierte oder unhaltbare Aussage. Ja? Oder wie kann ich den Leuten die Ängste nehmen? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, bei mir sich fühlen wie in so einem Safe Space, dass sie wissen, okay, ihre Ängste werden hier ernst genommen. Sie wissen, sie können mit mir quasi über alles reden, wie, ich sag schon fast bei einem Therapeuten oder sowas, ne? Ich gehe da mal so ran und sag den Leuten, okay.
Kenn ich bei mir aus dem Studio. Das war, das kommt natürlich auch ein Stück weit mit der Zeit. Und wenn die Kunden merken, nicht nur, dass du fachlich was auf dem Kasten hast, sondern da ist dieses Thema, dass dieser Begriff wird, hier kommt ja auch immer mehr und mehr in Mode, das ist diese Sozialkompetenz eben, dass du eben auch menschlich mal zuhörst und dich auf die Leute einschätzt, die erzählen dir irgendwann alles. Du weißt, was die heute Morgen für Socken angezogen haben, was die zum Frühstück gegessen haben, wann die Kinder Geburtstag haben und was weiß ich, wann der Hamster das letzte Mal Durchfall hatte oder wie auch immer. Die erzählen dir einfach alles. Und dann merkst du quasi auch wirklich, dann ist diese Vertrauensbasis da. Und dann hast du wirklich, also das ist so meine Erfahrung, die ich mit der Zeit eben auch gemacht habe. Und dann hast du wirklich auch erst Zugang zu den Leuten. Und wenn du denen dann in dem Moment sagst, pass auf, du musst aber jetzt mal das und das machen. Du musst mal das und das machen, weil wir kommen so nicht weiter. Dann wird es A umgesetzt und dann sind die Leute, glaube ich, auch viel, viel eher bereit, von sich aus diese extra Meile zu gehen oder auch mal, ja, vielleicht eher mal diesen inneren Schweinehund zu überwinden, weil sie es dann verstanden haben und weil dieser Rat dann wirklich von einer Person kommt, mit der man irgendwo diese emotionale Sympathie halt hat, diese Verbindung halt hat. Und dann reiße ich mir den Hintern auf und da sage ich, okay, ja, es war jetzt gerade uncool, aber der hat mir den Tipp gegeben, ich vertraue dem und ich ziehe es jetzt durch. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein sehr, sehr großer Punkt für den Erfolg. Und wenn ihr das natürlich auch hier, ich glaube, seid ihr damit die Einzigen, die sowas machen? Also ich hab's noch nirgendwo gehört, dass die Komponenten in einer Trainerausbildung quasi hier mit angesprochen werden.
Im Fitnessbereich weiß ich gar nicht, ob es noch irgendjemand anders macht. Aber wenn wir jetzt mal so in die typische Coaching-Szene gehen, also das, was tatsächlich auch Coaching ist, da wird ja Gesprächsführung gelehrt. Das ist ja ein Großteil dessen ist ja wirklich Gesprächsführung. Ja? Wir wollten auf jeden Fall, dass es in diesem Gesamtpaket mit drin ist. Auch bei dem Punkt, den du gerade eben schon angesprochen hast, die Leute, die müssen dir erstmal vertrauen können, also bevor sie dir irgendwas glauben oder beziehungsweise was annehmen. Und gerade wenn wir jetzt so eine Situation haben, du hast ja oftmals Leute, wenn die schon Vorerfahrungen haben, da denke ich mir ganz oft, also ich habe öfters mal so Leute, die aktuelles Beispiel, Thema Liebschauen bracht, irgendwelchen Müll da gesehen haben und dann ankommen und sagen, ja, ich habe hier das und jenes gehört oder was weiß ich. Und auch in dem Moment erstmal zu verstehen, sie haben da jemandem geglaubt, der so ein bisschen aussieht wie so ein Arzt, sich da so kleidet wie jemand, dass er der Ahnung hätte oder Kompetenz hätte. Und diese Person hat erstmal einen Vertrauensvorschuss bekommen. Jetzt komme ich da als noch fremde Person. Und wenn ich jetzt in dem Moment beispielsweise dagegen schieße, dann baue ich einfach nur Reaktanz auf. Und wenn ich Reaktanz aufbaue, dann kann ich dieser Person nicht helfen. Und dann kann ich ihr gegebenenfalls auch gar nicht, also ich bringe sie gar nicht an den Punkt, dass sie versteht, dass es Bullshit ist, was sie da bei Liebschau und Bracht irgendwo gesehen hat. Sondern ja, die blockt dann einfach ab, weil kann ja sein, dass im ersten Moment das erstmal geholfen hat, was die Person da gesehen und umgesetzt hat. Ja? Vielleicht aus einem Placebo-Effekt heraus oder was weiß ich. Aber wenn ich sofort dagegen schieße, weil ich nicht verstehe, wie diese psychologischen Mechanismen funktionieren, dann verliere ich die Person. Also
die
muss ich in dem Moment erstmal
Feierabend.
Genau, also hier erstmal der Grundsatz, nicken, lächeln, Fresse halten, ne, und dann sagen, ja, ist ja schon mal total super, dass dir das was gebracht hat. Und an einem späteren Zeitpunkt, wenn man weiß, okay, man hat jetzt diese persönliche Bindung, dann kann man das vielleicht nochmal aufgreifen. Aber wirklich zu verstehen im ersten Moment, okay, jetzt halte ich wirklich lieber erstmal die Klappe oder so. Ja? Alleine so eine Dinge, weil kaum jemand kommt ja heutzutage unbelastet zu uns.
Apropos Klappe halten.
Ja?
Ja, jetzt, das ist eigentlich ist es eine coole Vorlage. Ich weiß ja, wie du unterwegs bist. Ich bin ja nicht anders. Du hältst ja auch, oder beziehungsweise du kommunizierst ja auch sehr direkt und hast ja auch deine Meinung, die du kundtust über nur existierende Ausbildung. Wie kommt das denn bei den anderen an? Weil im Grunde haben wir das gleiche Thema. Da kommt jetzt jemand, der dem jahrelang eingeredet wurde, ja, mache B-Lizenz und alles ist shiny und alles ist cool. Und die feiern sich für jedes weitere Zertifikat, was sie sich letztendlich an die Pinnwand kleben können. Und jetzt kommt Kevin, der auf einmal sagt, pass mal auf, den ganzen Kran kannst du in die Tonne hauen. Also ich übertreibe es jetzt vielleicht sogar noch mal ein bisschen. Hm. Wie sind die Reaktionen?
Komplett gemischt. Also ich sag mal so, ohne das Böse zu meinen, die uns am meisten bräuchten, die schon einiges an wenig sinnvollen oder zielführenden Ausbildungen gemacht haben, denen stößt das natürlich am meisten auf. Ist natürlich auch nachvollziehbar, weil da hat jemand Zeit und Geld in eine gewisse Ausbildung investiert und dann kommt da jemand daher und spricht einem jetzt die vermeintlichen Kompetenzen irgendwo ab und sagt, das war alles nichts wert. Ja? Da ist natürlich diese Reaktion der Reaktanz erstmal vorprogrammiert und auch vollkommen nachvollziehbar. Wenn ich das so sage auf Social Media und Co., dann mache ich das natürlich, um so ein bisschen zu polarisieren. Ich möchte Emotionen hervorrufen, denn damit das Ganze ein bisschen geteilt wird, es wird kommentiert, der Algorithmus wird befeuert. Und da möchte
Marketing,
ich in dem Moment...
Marketing, das muss so sein.
Ja, eben. Da will ich in dem Moment, wenn ich auf Social Media irgendein Statement raushaue, will ich ja in dem Moment erstmal keine Diskussion führen oder sowas, sondern ich tätige eine Aussage, das soll was bewirken. So, und da sage ich auch ganz klar meine Meinung. Und dann kann es natürlich sein, dass jemand sich da von dieser Aussage ans Schienbein getreten fühlt. So, auf der anderen Seite,
klar,
diejenigen, die in dieser evidenzbasierten Szene unterwegs sind, die wissen, dass die Aussage korrekt ist. So, und die teilen das dann beispielsweise mitunter auch. Und von daher, die Reaktionen sind da sehr, sehr gemischt. Aber wenn ich jetzt in Person mit jemandem spreche, dann sehe ich ja schon oder bekomme mit, auf welchem Level ist die Person, welche Standpunkte hat die und kann gegebenenfalls erstmal Fragen stellen, kann diese Standpunkte abfragen und kann dann gucken, okay, wie muss ich denn überhaupt mit der Person über das Thema reden? Weil ich kann ja niemandem, das Ding ist, wenn man sich jetzt mal in jemanden hineinversetzt, da ist jemand, der möchte Fitnesstrainer oder Trainerin werden, geht jetzt auf Google, guckt sich so an, was kann man denn so machen und überall hört man, ja, du musst eine B-Lizenz machen, du musst eine A-Lizenz machen, eine Personal Trainer-Lizenz oder was weiß ich. So, und das
und
steht
Online-Trainer-Lizenz
auf 10...
Online-Trainer-Lizenz ist jetzt ganz stark im Kommen.
Ne? Genau, und so, dann glaubst du das ja erstmal, weil es steht ja überall. So, es scheint ja gang und gäbe zu sein. Und dann machst du das und dann kommt irgendjemand daher und sagt, das war gar nicht so sinnvoll, was du da getan hast. Natürlich ist man in dem Moment erstmal frustriert. Ja? Das heißt, wenn die Leute dann selber drauf kommen und selber in der Praxis merken, dass ihnen das nicht so viel gebracht hat, dann sind sie auch viel offener dafür, weil sie diese, im Marketing nennt man das ja Problem Awareness, dieses Problembewusstsein schon haben, so dieses, ja, ich habe da irgendwie Trainerausbildung gemacht, aber irgendwie hat mir das gar nicht so viel gebracht, wie ich gedacht habe oder wie ich mir davon erhofft habe. Das heißt, die Leute, die dieses Problembewusstsein schon haben, das sind auch die, die wir eher ansprechen. Ein Großteil unserer Kunden sind auch jene, die, die schon diverse Trainerlizenzen oder auch Physioausbildung gemacht haben, haben festgestellt, dass ihnen das in der Praxis nicht so viel gebracht hat, wie sie sich davon erhofft haben und wollen dann nochmal eine vernünftige, fundierte Ausbildung machen. Also der geringste Anteil unserer Kunden sind Leute ohne Vorerfahrung. Die haben ja dieses Problembewusstsein noch gar nicht. Die denken ja, Mensch, ich mache so eine B-Lizenz und dann kann ich hier Leute betreuen.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich das erkannt. Jetzt sage ich, okay, das ist eine ziemlich coole Sache. Jetzt mache ich beim Kevin die Ausbildung. Und irgendwann bin ich dann so richtig mega qualifiziert, habe den Plan 5000. Aber, und das ist leider auch gängige Praxis, ich kenne sehr, sehr viele gute Trainer, von der Ausbildung her, lassen wir es mal völlig offen, die teilweise entweder durch Selbststudium, durch Praxiserfahrung und so weiter richtig gut sind in dem, was sie tun, verdienen aber ja eigentlich nicht das, was sie verdienen könnten, weil sie einfach sehr, sag ich mal, in dieser Fachmaterie sind und können sich nicht vermarkten und schon gar nicht verkaufen. Also du lebst dann quasi so ein bisschen, wenn du lebst von Empfehlung, weil du eben einen verdammt geilen Job machst, weil du was kannst, aber die haben es nie gelernt. Ich sag mal so, immer so umgangssprachlich den Kopf aus dem Fenster zu stecken und zu sagen, hey, hier bin ich und ich mache einen verdammt geilen Job.
Ja, ganz kurz, um nochmal auf eine Aussage einzugehen, die du gerade getätigt hast, die super genial ist. Ganz viele, die wirklich einen richtig guten Job machen, sind nicht gut wegen ihrer Ausbildung und Lizenzen, die sie gemacht haben, sondern aufgrund dessen, was sie sich autodidaktisch erarbeitet haben an Wissen. Und das ist auch etwas, was wir ganz oft gesehen haben. Ich kenne super viele Leute, die haben keine Trainerausbildung, haben sich super vieles autodidaktisch beigebracht und sind besser und kompetenter als viele Trainerinnen und Trainer, die ganze Wand mit irgendwelchen Lizenzen voll tapeziert haben. Und deswegen, ob jemand wirklich gut ist oder nicht, hat nicht damit zu tun, wie viele Ausbildungen oder Lizenzen man durchlaufen hat, sondern welche Ansprüche hat man an sich, welche Ansprüche hat man an das, was man als Dienstleistung irgendwo auch bieten möchte. Und wie interessiert ist man an diesen ganzen Themen? Will man das wirklich in der Tiefe verstehen und anwenden können? Und nicht einfach nur nachplappern, was man irgendwo in irgendeiner Ausbildung mal gehört hat. Ne? So viel erstmal ganz kurz dazu, um darauf nochmal einzugehen. Und zu dem, was du gesagt hast, da sind wir wieder beim Thema Fähigkeiten, die sonst noch wichtig sind, um als Trainer wirklich erfolgreich werden zu können. Denn das Thema Marketing und Verkauf, das gehört eben dazu. Du kannst erst jemandem helfen, wenn er dein Kunde geworden ist. Und dazu muss er aber erstmal dein Kunde werden. Das heißt, das steht ja davor. Und wenn du dich selber nicht verkaufen kannst oder wenn du überhaupt an sich nicht verkaufen kannst, ist das Problem. Denn alleine wenn derjenige dein Kunde ist und beispielsweise etwas machen soll, dann ist das ja nichts anderes, als dieser Person zu verkaufen, mach jetzt das, das löst dein Problem. Das geht aber erst, wenn diese Person eben schon dein Kunde ist. Oder beziehungsweise im Fitnessstudio zu dir hinkommt, hat einen Termin gemacht und du kannst mit der Person da reden. Wenn jetzt aber niemand weiß, dass du dass das Problem dieser Person lösen kannst, dann ist da keine Basis, irgendwas zu lösen. Das heißt, es muss hier jemand erstmal wissen, dass es dich gibt, muss auf dich aufmerksam werden, muss wissen, okay, da kann ich überhaupt eine Dienstleistung buchen, weil das beste Produkt der Welt bringt nichts, wenn niemand weiß, dass es das gibt. Ne? Und selbst wenn jemand weiß, dass es dich gibt, und du machst aber kein Angebot, dass man in dem Sinne dich auch kaufen kann. Ja, dann,
kaufen kann.
Ja, eben. Ne?
Genau. Ich brauche was ich konkret kaufen kann. Und das ist beispielsweise, richtig, jetzt nur um es mal reinfliegen zu lassen, ist es nicht das Abo. Ich brauche eine Lösung. Ein Abo Richtig. Ist kein kaufbares Angebot.
Genau.
Ich also, brauche eine konkrete Lösung.
Genau, und wie diese Lösung aussieht, da sind wir wieder beim Thema Kompetenz. Wenn du eine breite Kompetenzbasis hast und jemand kommt mit einem Problem zu dir, bist du auch viel flexibler darin, eine gute Lösung zu bieten. Weil für den einen kann die Lösung sein, dass er überhaupt jemanden benötigt, der ihn ein bisschen motiviert, regelmäßig mal zum Sport zu gehen. Dafür brauchst du keine krasse Ausbildung. Da reicht es dann in dem Sinne zu sagen, okay, was weiß ich, die Lösung ist, wir treffen uns zweimal die Woche zum Sport, wir bewegen uns ein bisschen und dadurch, dass du dich regelmäßig bewegst, weil du dieses Commitment mit einem Termin hast, geht es dir schon besser. So, wenn jetzt aber jemand kommt, der beispielsweise sagt, okay, was weiß ich, ich bin in dieser beruflichen Situation, habe diese Belastung in meinem Alltag, habe diese und jene körperlichen Vorerkrankungen und du sollst mit dieser Person ein sinnvolles, zeiteffizientes Training planen und nicht die Zeit dieser Person verschwenden mit irgendeinem Quatsch, dann musst du schon wesentlich mehr wissen, was du da tust und worauf du achten musst.
Absolut, absolut.
Ja, weil das Beispiel, das bringe ich auch immer gerne, wenn ich jetzt mit jemandem telefoniere, der in unserer Ausbildung ist, das Training für einen 16-Jährigen und für einen 60-Jährigen muss anhand so vieler verschiedener Faktoren unterschiedlich geplant werden, wie zum Beispiel alleine die Regeneration aufgrund des Alters, hormoneller Situation. Dann, ja. Was diese Person im beruflichen und im privaten noch für Belastungen hat, also familiäre Situation etc. Der Schlaf und alles so eine Faktoren gehören eben in so eine Trainingsplanung mit rein, ja. Müssen berücksichtigt werden. Ne? Dann auch die Vorerkrankung, die eine Person hat. Oder auch bei diesem Thema überhaupt einschätzen zu können, kann ich mit einer Person mit gewissen Vorerkrankungen arbeiten oder endet hier meine Kompetenz und ich muss die Leute zu einem Arzt schicken? Das ist auch ganz oft etwas, ja. Wo ja, aus genau. Unwissenheit in der Fitnessbranche mit Erkrankungen gearbeitet wird, des Bewegungsapparates, wo die Leute eigentlich sagen müssten, ich habe keine Ahnung davon, geh bitte zum Arzt. Ne?
Ja, wird aber in sehr, sehr hohen Prozentsätzen von Fällen nicht gemacht, weil der Arzt ja entweder dann wirklich sagt, lass die Finger davon, oder er hat keine Ahnung von der sportlichen Anwendung und sagt es deswegen. Das habe ich zum Beispiel sehr, sehr oft erlebt im Bereich EMS-Training. Ne? Die Leute sind sich nicht sicher, gehen zum Arzt, weil sie ein Problem haben, haben aber im Grunde schon, sage ich mal, die ersten paar Trainings gemacht und sagen, ja, hier, ich mache was mit EMS-Training, ich mache was mit Strom. Der Arzt hat absolut keinen Plan davon, was man tut und sagt, um Gottes Willen, lass es sein. Und eigentlich könntest du dieser Person helfen, aber leider Gottes sieht die Realität dann immer ein bisschen anders aus. Aber jetzt mal die Frage, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Unterstützt ihr die Leute in dem Bereich? Also auch dieses Thema, ja, wie es heute im Marketing Neudeutsch ja so schön heißt, Reichweite, Sichtbarkeit und so weiter und so fort und eben auch Marketing und Sales.
Also bei uns in dem Modul, wo es um das Thema Marketing, Verkauf, Selbstständigkeit geht, zeigen wir eben erstmal die Basis auf. Was gibt es überhaupt für Mittel, für Wege? Und wenn da jemand jetzt deutlich mehr noch an die Hand genommen werden muss, wir bieten, das ist ja eine Ausbildung, die wir bieten, und kein Coaching, dann sagen wir, wenn du jetzt jemanden brauchst, der dich tatsächlich an die Hand nimmt und sich deine Situation ganz genau anguckt und dir sagen kann, was du jetzt in dem Moment am ehesten tun solltest, dann verweisen wir auf einen unserer Partner, die sich auf so einen Bereich spezialisiert haben, ja, wo man dann auch in so einem Coaching mit drin ist. Und wenn es jetzt um grundlegende Themen geht, wie zum Beispiel, okay, wo fände ich denn jetzt meine ersten Kunden oder wie kann ich jetzt mein Marketing an sich verbessern? Ja, da helfen wir natürlich mit. Aber wenn es jetzt darum geht, von null eine Selbstständigkeit aufzubauen bis irgendwo zu 5.000 oder 10.000 Euro im Monat hin, da sind ja so viele verschiedene Stufen, die durchlaufen werden muss, weil wenn du noch keinen einzigen Kunden hast, musst du ja ganz andere Dinge tun, als wenn du schon irgendwo 10 Kunden hast und du willst deine Systeme effizienter gestalten, dass du mehr Kunden vielleicht mit gegebenenfalls dem gleichen oder sogar weniger Aufwand betreuen kannst. So, und da geben wir an der Stelle ganz bewusst an einen unserer Partner ab, wie zum Beispiel Janis Neumann oder Dirk Wannmacher mit ihrem Coaching in dieser Richtung. Und ja, ne? Da endet dann eben auch unser Betreuungsbereich. Ja, also dafür müssten wir dann auch ein separates Produkt mal anbieten, weil die, der Betreuungsaufwand, da jemanden in die Hand zu nehmen und von A nach B zu führen, ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Ne? Also deswegen machen wir das an dem Punkt nicht. Wir bringen den Leuten die Basis bei, sagen auch, okay, guck mal, du musst in dem Sinne gar keine Reichweite auf Social Media oder sowas generieren. Brauchst du gar nicht, weil wenn du ein rein lokales Angebot hast, so dann schau doch, dass du irgendwelche Kooperationen vor Ort beispielsweise mit Ärzten und Co. hast oder mit irgendwelchen Gesundheitszentren. Geh dahin, sprich mit den Leuten, sag, was du machst, worauf du dich spezialisiert hast. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten, dort vor Ort über Kooperationen auch schon Kunden zu bekommen. Ne? Das ist unfassbar. Das machen viele gar nicht. Da denken sie gar nicht dran. Ne?
Ich weiß.
Ne? Also sowas zum Beispiel. Also, dass sie überhaupt erstmal diese Möglichkeiten erkennen. Aber wenn es dann in die Umsetzung und alles geht, wie gesagt, da verweisen wir an einen unserer Partner.
Also auf jeden Fall hört sich das für mich nach einer absolut runden Geschichte an, das, was ihr hier bietet. Für wen ist es konkret? Ja, ich will jetzt nicht sagen interessant, aber muss man irgendeine Art von Vorkenntnissen haben oder kann ich quasi ja, von jetzt auf gleich sagen, so, ich will bei euch einsteigen, zumal du ja auch sagst, so, B-Lizenz und alles andere ist eigentlich gar nicht notwendig. Oder sagt ihr, naja, du solltest schon wissen, wo ein Brustmuskel und wo ein Gesäßmuskel am Körper ist. Also ich sag mal so Minimalvorkenntnisse. Was sind Kriterien bei euch? Oder kann ich wirklich von jetzt auf gleich sagen, ich will einsteigen, ich will dabei sein, finde ich geil.
Für uns ist nicht wichtig, was du an Kenntnissen mitbringst, weil die Kenntnisse, die für die Abschlussprüfung notwendig sind, die vermitteln wir alle. Für uns ist wichtig, mit welcher Motivation kommst du und was bringst du an, ich nenne es mal, kognitiven Voraussetzungen mit. Das sind die einzigen wichtigen Faktoren. Ne? Deswegen führen wir mit jedem auch am Anfang ein Kennenlerngespräch und also das ist auch tatsächlich ein Kennenlerngespräch. Wir wollen die Ausbildungs- oder die potenziellen Ausbildungsteilnehmer kennenlernen und wir wollen auch, dass sie uns unsere Herangehensweise, unsere Philosophien kennenlernen, damit am Ende auch wirklich klar ist, dass beide Seiten zueinander passen. Das heißt, man kann auch gar nicht bei uns auf die Seite gehen und einfach die Ausbildung buchen. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen auch langfristig gucken, dass wir da eine geile Community an Leuten mit hohen Ansprüchen an sich und ihre Dienstleistung aufbauen. Dass man dann in diesem Netzwerk drin ist und auch weiß, wenn man in diesem Netzwerk Fragen stellt, dass man auch hochqualitative Antworten bekommt. Also von Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls einen hohen Ausbildungsstandard genossen haben. Und deswegen ist es, wie gesagt, für uns nicht wichtig, wo jemand herkommt. Wichtig ist für uns nur, wo will jemand hin und warum will er das? Oder sie?
Wer sind eure Hauptkunden? Also in welchen Bereich gehen die? Ich weiß jetzt, ich sage es jetzt einfach mal vorweg, wir hatten uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, dass tatsächlich ein sehr, sehr hoher Anteil von euren Kunden tatsächlich aus der Physiotherapie sind.
Ja, also in letzter Zeit ist es so, dass 50% der Gespräche für die Ausbildung, die ich führe oder derjenigen, die dann auch tatsächlich unsere Ausbildung buchen, sind Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Weil dort erkennen die meisten, die jetzt in diese evidenzbasierte Richtung gehen, okay, man muss aktiv mit den Leuten arbeiten. Das heißt, das passive Arbeiten an der Bank, das bringt den Leuten so gut wie nichts. Ne? Wenn du Gewebeadaptation forcieren möchtest und du möchtest, dass die Leute schneller wieder in die Aktivität kommen und auch belastbarer werden, dann musst du diese Leute auch belasten. Das kannst du nicht, indem du irgendwie an ihnen rumknetest und sie passiv durchbewegst. So, da erzeugst du keine großen Anpassungserscheinungen. Und weil hier die Physio-Ausbildung viel zu kurz greift und im Bereich Training einfach viel zu oberflächlich ist, kommen momentan ganz, ganz viele Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zu uns in die Ausbildung, um genau diese Themen zu lernen. Na, also wie kann ich überhaupt aktive Trainingstherapie mit jemandem gestalten, um da diese Leute für die Zukunft resilienter zu machen, damit es keine Dauerpatienten werden, die wegen der gleichen Problematik immer und immer und immer wieder in die Praxis kommen, sondern ihre Probleme gelöst kriegen, damit wieder Zeit für andere Patienten ist, die eben auch Hilfe benötigen. Und da haben wir dieses Problem, dass
Ich wollte gerade sagen, weil über Zulauf kann sich eine Physiotherapie ja, glaube ich, im Moment nicht beschweren. Und wenn man mal so ein bisschen den Ausblick wagt, dann wird das in der Zukunft ja nicht weniger. Also macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, in irgendeinen so einen Panikmodus zu verfallen, um Gottes Willen, wenn ich dieser Person, die jetzt gerade hier auf der Bank liegt, final helfe, ja, dann habe ich morgen, ist morgen mein Wartezimmer leer oder so. Das wird ja im Leben nicht passieren.
Genau, nicht nur das, sondern auch, dass die Leute, die in die Physiotherapie hinkommen, verstehen, dass sie aktiv werden müssen, um in Zukunft Probleme zu vermeiden. Und hier ist ja wieder neues Umsatzpotenzial für die Praxis, wenn sie dann auch Trainingstherapie anbietet oder in dem Sinne betreutes Training als Zusatzleistung, als Privatzahlerleistung. Genau, denn wenn ich jetzt mal daran denke, wie viele Menschen sagen, okay, ich lasse mich lieber von einem Physio betreuen als von einem Trainer, dann ist hier eben ein riesiges Umsatzpotenzial für Physiotherapiepraxen, indem sie dort Training einfach mit anbieten. Sie können genau das Gleiche machen wie im Fitnessstudio, aber die Menschen werden dort von einem Physio betreut und fühlen sich dort dann besser aufgehoben. Jetzt ist aber eben wieder der Knackpunkt, dass die meisten Physios einfach viel zu wenig Ahnung von Training haben. Um da mal ein Zitat von einem Bekannten eben hier zu bringen, mit dem wir mal bei uns ein Live-Interview gemacht haben, der selber Physio ist, eben in der evidenzbasierten Szene. Er hat gesagt, ein guter Trainer ist näher daran, ein vernünftiger Physio zu sein, als ein gut ausgebildeter Physio daran ist, ein guter Trainer zu sein. Also jeder, der eine gute Grundausbildung als Trainer hat, kann schneller ein besserer Physio werden, als ein Physio ein Trainer werden kann.
Ja. Ja. Würde ich sogar so unterscheiden, hundertprozentig. Sehr coole Sache.
Deine Fragestellung war ja, wer unsere Kunden noch so sind. Das war die eine Gruppe mit den Physios.
Ja,
die
genau.
andere Gruppe hatte ich ja vorhin schon mal angeschnitten. Oftmals sind es diejenigen, die schon diverse Trainerausbildungen gemacht haben und haben dann in der Praxis festgestellt, dass es nicht das ist, was sie sich erhofft haben oder was sie gebraucht hätten. Und die dann sagen, okay, bevor ich jetzt nochmal etliche Zertifikate mache, gehe ich jetzt halt zur DKKA, weil ich da weiß, okay, da kriege ich rund um das, was ich eben brauche.
Mega. Klingt nach einem guten Projekt für die Zukunft.
Ich hoffe es auch.
wo siehst du das Projekt in 3 Jahren?
Hoffentlich deutlich weiter als bisher. Das heißt, vom Umfang der ausgebildeten Leute, von dem, was wir selbst noch an Qualität in die Ausbildung weiter reinbringen wollen, weil für uns ist das nicht einfach nur irgendein Produkt, was wir anbieten, sondern für uns ist diese Ausbildung und das, was wir damit erreichen wollen, wie unser eigenes Baby. Ja? Und je mehr wir selber eben tagtäglich an Feedback von unseren Kunden bekommen, sehen wir immer neue Verbesserungspotenziale, wie wir die Ausbildung für zukünftige Kunden noch besser gestalten können. Ne? Und aber auch für die Absolventen, die unsere Ausbildung bisher gemacht haben, weil bei uns ist es zum Beispiel so, anders als bei vielen anderen Akademien, selbst wenn du mit der Ausbildung durch bist, behältst du dauerhaft deinen Zugang und bekommst alle Updates. Alles, was wir neu in die Ausbildung bringen, kriegst du später auch noch mit dazu. Und da hast du Zugriff drauf.
Das ist geil.
Ne? Und bei vielen anderen muss man eben, wenn man das möchte, zusätzlich noch einen Beitrag bezahlen oder man muss seinen Zugang eben bezahlt verlängern. So ein Quatsch gibt es bei uns nicht, sondern wir wollen, dass du auch in dieser Community drin bleibst, dass du immer die neuesten Updates der Ausbildung mitbekommst und immer auf dem neuesten Stand, wenn möglich, bleibst. Ob das jetzt jemand nutzt oder nicht, ist ja jeder Person erstmal selbst überlassen, aber wir bieten zumindest die Möglichkeit.
Natürlich.
Und da wollen wir natürlich auch in den nächsten 3 Jahren noch weitere Ausbildungen mit dazu packen, wo wir jetzt eben gerade im Bereich der Physios gesehen haben, was gibt es da für Bedarfe, die noch gedeckt werden können oder auch im Bereich der Ernährung. Viele Ernährungsberaterausbildungen am Markt sehen wir genauso kritisch wie Trainerausbildung. Also wir haben ja auch einen großen Teil der Ernährung bei uns in der Ausbildung mit drin. Und wir haben jetzt schon von einigen Leuten, die Ernährungsberaterausbildung oder Ernährungstrainerausbildung gemacht haben, das Feedback bekommen, dass sie bei uns, in dem, was bei uns, ich sag mal, nur ein Modul innerhalb der Ausbildung ist, mehr über Ernährung gelernt haben, als in ihren separaten Ernährungsberater- oder Ernährungstrainer-Ausbildungen. Wo ich für mich dann schon dachte, okay, das ist krass.
Das spricht, glaube ich, für euch. Definitiv.
Und genau, und das, aber das Problem, was ich da sehe, ist, für uns ist das nur ein Modul, wo wir sagen, wir vermitteln da die Basics. Und das ist nicht mal unsere dedizierte Ernährungsberaterausbildung. Die dedizierte Ernährungsberaterausbildung, die haben wir gerade in der Vorbereitung. Das Ding wird nochmal wesentlich größer und umfangreicher. Und deswegen ist es für mich dann so ein Punkt, wo ich denke, krass, wenn jemand woanders hingeht, um dort dedizierten Ernährungsberaterausbildung zu machen und kommt dann zu uns, will eigentlich Trainer werden, durchläuft das Ernährungsmodul und gibt uns dann das Feedback, dass man bei uns über das Thema Ernährung mehr gelernt hat als in seiner dedizierten Ernährungsberater- oder Trainerausbildung, dann finde ich das schon krass. Also krass im Sinne von, was andere Anbieter da teilweise scheinbar vermitteln oder wie oberflächlich das ist für diese super komplexe Thematik, weil Ernährung ist ja nochmal mindestens genauso komplex wie das Thema Training. Teilweise sogar noch viel komplexer, wenn man die Biochemie sich anschaut. Ja, genau. Ja. Wenn man sich die Biochemie da anschaut und wie wichtig auch das Thema Psychologie und Gewohnheitsbildung oder auch das Thema Traumata, Stressbewältigung und so weiter beim Thema Ernährung ist, viel komplexer als das Thema Training. Ne? Und deswegen sind wir auch dabei, in unserer dedizierten Ernährungsberaterausbildung solche Themen auch mit einzubringen. Also natürlich im Rahmen dessen, was gesetzlich erlaubt ist. Das heißt, wenn jemand jetzt mit zum Beispiel Indikatoren für Essstörungen kommt, dann sagen wir auch, okay, Finger davon, nicht dein Job. Das muss dann, also die Person muss dann auf jeden Fall zu jemandem, der in diesem Bereich spezialisiert ist. Aber ja, das Thema war so komplex und da finde ich, da kann es nicht sein, dass jemand irgendwo hingeht, macht eine Ernährungsberaterausbildung und lernt dort weniger als bei uns, die wir dann in dem Sinne aus unserem Empfinden nur die Basics vermitteln.
Ja, nee, unterschreibe ich zu 100%. Finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, sehr, sehr coole Einblicke. Also ich denke, ein Termin bei euch, wenn man sich auf die Reise zu einem sehr guten Trainer machen möchte, macht definitiv Sinn. Und wo kann man euch finden? Wie kann man euch finden?
Also entweder direkt über unsere Website www.dkka.de oder wenn man einfach mal so ein bisschen Einblicke in unsere Denkweisen bekommen möchte oder was zum Beispiel Kunden von uns sagen, die Kundentestimonials findet man bei uns auch unter Instagram oder Facebook unter dkka.de, also der Account heißt einfach dkka.de. Wenn man das dort in der Suche eingibt, da kann man auch schon mal schauen, wie gehen wir an gewisse Themen ran über den Content, den wir dort veröffentlichen und kann sich da schon mal einen Eindruck davon vermitteln. Oder einfach, das ist das Simpelste, miteinander reden, sich auch mal so ein Kennenlerngespräch bei uns zu buchen. Und dann kann man einfach persönlich ins Gespräch gehen und schauen, passt das Ganze auf beiden Seiten? Kann man davon entsprechend profitieren?
Hervorragend. Ja, spannende Sache. Geile Einsichten, coole Statements, coole Einstellungen zu dieser Geschichte. Ich würde sagen, wir haben ganz, ganz viel gelernt. Wir haben ganz, ganz viel, die wahrscheinlich auch für den einen oder anderen Zuhörer hier interessant sein können. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese kurzweilige Stunde, für deine Zeit und wir packen natürlich in alle Notizen, in alle Texte hier deine Links, wo auch immer das Ding hier auftauchen wird. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Dabeisein, viel Erfolg und wir werden, glaube ich, nicht das letzte Mal von dir gehört haben.
Auch an der Stelle erstmal vielen Dank, dass ich mir über das Thema sprechen durfte und ich hoffe doch, dass wir in Zukunft weiterhin Kontakt haben.
Macht's gut und bis zur nächsten Folge.